wichtig, und das ist ganz wichtig, wenn Viva Con Aqua Business macht, bis heute wichtig ist, die Mehrheit der Anteile muss in Händen von gemeinnützigen Organisationen sein, nicht Privatmenschen, nicht private Profitmaximierung, nicht immer mehr Geld für immer weniger Menschen, sondern soziale Organisationen in der Mehrheit von wirtschaftlichen Entitäten. Das ist unser Weg von Social Business, wo wir eine Alternative anbieten wollen zu klassischem Unternehmertum.
Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social.
Herzlich willkommen zum Viva La Social Podcast, zu den Menschen, ohne denen es Viva Con Aqua nicht geben würde und damit auch diesen Podcast nicht. Benjamin Rainer Adrion, geboren 31.03.1981. In welchem Krankenhaus nochmal? Olgele?
Ich glaube Olgele. Ich bin mir nicht sicher, Katharinenhospital oder Olgele, aber in Stuttgart-Bad Cannstatt.
Stuttgart-Bad Cannstatt. Wir könnten es auf Schwäbisch machen, aber weil wir sehr viel Liebe auch für St. Pauli und alle anderen Örtlichkeiten in Deutschland haben, machen wir es Hochdeutsch, wie wir eh seit 20 Jahren nicht mehr da leben. Benni, es ist eine ganz besondere Folge. Ich finde auch eine wichtige Folge, weil es geht für mich um die Einordnung von unserem neuen Baby. Das Baby ist gar nicht so neu, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf hin, heißt Villa Viva und ich fände es geil, wenn du die Leute in Kurzform, ich weiß, das ist auch nicht deine absolute Stärke, du hast viele Stärken, das Kurzform nicht immer, aber vielleicht einmal so, ey, du hast Fußball gespielt beim FC St. Pauli und was ist alles passiert in Kurzform, bis es zu einer Villa Viva kam, so ganz, ganz quick and dirty aus deiner Sicht, so 2, 3, 4 Minuten einfach kurz mal durchjagen durch die 17 Jahre, auch gerade im Hinblick auf die neuen Babys, die entstanden sind und so weiter, dass die Leute so ein bisschen den Kontext, den Rahmen davon kriegen, weil sonst kommt da einfach so ein Riesending um die Ecke und das ist vielleicht gar nicht so eingebettet in das Gesamtkonstrukt und auch Kunstwerk aus meiner Sicht, Viva Con Aqua.
Ja, erstmal hi und freut mich zum ersten Mal heute Gast bei Viva La Social zu sein. Auch eine schöne Premiere. Also Villa Viva ist das neue Baby, glaube ich, von dem du redest. Und
hast du noch ein anderes? Also, tell me.
Es gibt noch welche, über die wir noch nicht hier reden.
Ja, das ist die nächste Special-Folge.
Aber, ich meine, das kann man natürlich nur auch verstehen oder herleiten über diese 18 Jahre Viva Con Aqua und letztendlich ja alles, was im Kern am Ende der Treiber ist von Viva Con Aqua, nämlich Wasser für alle, alle für Wasser. Einfach gucken, dass wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Ressourcen generieren für Wasser, für alle. Dass wir mehr Menschen erreichen, sie miteinander verbinden auf eine freudvolle Art und Weise durch das, was wir eigentlich auch immer machen im Kern. Und auch das ist das, was bei Villa Viva im Kern ist. Es ist auch etwas, wo wir mal wieder etwas gefolgt sind, wo einfach Energie war, wo plötzlich eine Möglichkeit aufgegangen ist, wo plötzlich Potenzial war, wie die Jungfrau zum Kinde eigentlich. Wir haben nie geplant, jetzt ein Hochhaus zu bauen oder wirklich ein Gasthaus oder Hotel zu eröffnen. Das ist dann einfach so auch passiert. Kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu. Hast du ja auch was mit zu tun. Und letztendlich ist es jetzt einfach ein Ort, der, glaube ich, auf zwei Ebenen begriffen werden muss. Es ist einmal ein Ort.
Darf ich nochmal ganz kurz Rewind Selector machen? Bitte. Für die Leute wirklich nochmal ganz kurz durch diese 17 Jahre, 18 Jahre, je nachdem, einmal durch, dass die Leute wirklich aus deiner Perspektive so mal dieses verstehen, ey, ne, die erste Jahr war einfach nur Spenden sammeln von 2005 bis 2006, dann Vereinsgründung. So aus deiner Expertise, weißt du, dass es nicht einfach nur mit diesem Ding einsteigt, so, sondern dass die Leute auch nochmal diese ganze Geschichte einfach von dir, weil, wie du sagst, das ist eine Premiere, dass du auch hier in dem Podcast bist. Wir haben zwar schon ein paar andere gehabt, aber jetzt in dem Format so die Leute da auf diese Reise mitnimmst, dass es auch für die Leute, weil voll oft denken, glaube ich, Menschen, das folgt alles so einem klassischen strategischen Marketing-Masterplan Und vielleicht gab es den auch, aber vielleicht war das auch einfach ein Flow-Zustand.
Es ist ja ganz spontan angefangen, einfach losgelegt. Damals der Urmoment immer mit diesem Trainingslager auf Kuba, wo es losging mit dem FC St. Pauli. Der Moment, wo ich dann mich entschieden hatte, auf eine soziale Weltreise zu gehen. Und derselbe Tag, an dem ich dann, gab es damals ein Angebot. Also morgens hatte ich eine Weltkarte gekauft und wollte auf Weltreise gehen, meine Fußballkarriere beenden. Und am selben Nachmittag hat mich der Manager angerufen. Am nächsten Morgen habe ich ihn getroffen mit dem neuen Vertragsangebot. Und an einem Tag, also Weltreise mit Weltkarte, nächster Tag Vertragsangebot FC St. Pauli. Das war das Dilemma. Aus dem heraus dann die Idee entstanden, dass lass uns doch diesen Fußballverein, dieses Netzwerk, dieses Ökosystem St. Pauli nutzen für was Gutes in der Welt. Lass uns da die Leute zusammenbringen, eine Plattform machen, die soll sich gut anfühlen. Wir waren damals alle jung, ich war 24, deswegen war eben die Idee von Anfang an, all profit, es soll Freude machen, bis heute Musik, Kunst, Sport, nicht der erhobene zeigende Finger, nicht das schlechte Gewissen, sondern auch eine freudvolle Emotion dabei, und das war der Kern von Anfang an. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, liebe Leute, Viva con Aqua ist eine Plattform, macht doch mit. Und dann waren es die Leute, die mitgemacht haben. Es war nicht, also klar haben wir dann auch eigene Aktionen gemacht. Du warst ja auch dann sehr schnell in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wann du genau nach Hamburg gekommen bist damals.
17. Dezember, Mellomark und Pyro. Eltern sogar da waren.
Das war dein erster Tag. Ja. Wusste ich gar nicht, dass das genau der Tag ist. Das war unser erstes Konzert in Hamburg.
Ja,
so 17. Dezember. Da gibt es noch witzige Bilder mit den St. Pauli-Spielern und den Nikolaus-Mützen. Im Knust. Ja, also du warst dann auch gleich da, und dann haben wir auch eigene Sachen ja gemacht und haben uns Mühe gegeben und haben auch irgendwie damals noch in unsere Küche irgendwie Viva con Aqua gemacht und so weiter. Aber eigentlich waren es die Aktionen der Leute. Eigentlich war es diese Bewegung, es waren die Fans, es waren die Schulen, die Spendenläufe gemacht haben, es war Bela B., der Konzerte gespielt hat, es waren Leute, die eigene Aktionen gemacht haben, Hebammen, die pro Wassergeburt gespendet haben und so weiter. Das war einfach von Anfang an wie eine Bewegung, wie eine Plattform. Und so haben wir dann diese 50.000 Euro gesammelt für das erste Projekt auf Kuba. Damals war es ja so, hey, wenn wir das nicht schaffen, ich hatte ja mit Frank Otto schon einen Deal gemacht, zu sagen, hey Frank, ja, wir haben hier so ein paar Aktionen, und wenn ich das so hochrechne, könnten wir bei 42.000 Euro landen. Vielleicht schaffen wir die letzten 8.000 nicht. Wenn wir die nicht schaffen, könntest du die bitte auffüllen, damit es nicht so peinlich wird und wir diese 50.000 nicht schaffen. Und übrigens, wir haben in Kuba für die Kindergärten, wo wir Trinkwasserspende aufstellen wollen, 50.000 zugesagt, das wollen wir auch halten. Am Ende hat es dazu geführt, dass wir die 50.000 deutlich überschritten haben und dann gesagt haben, okay, wir machen weiter, wir machen einen Verein, wir tragen das ein, wir wollen das irgendwie weiterführen. Meine Karriere, in Anführungszeichen Karriere, ging dann zu Ende, weil ich im letzten Jahr, wie du weißt, mehr alles Mögliche gemacht habe, Viva con Aqua gemacht habe und weniger Fußball gespielt habe, hat dem Trainer nicht so gepasst. Dann war die Karriere zu Ende und Viva con Aqua ging richtig los. Es kamen die ersten Projekte auf in Äthiopien, und dann ging es halt immer weiter, ein Kontakt nach dem anderen. Das ist das bis heute eigentlich. Es ist immer die nächste Tür, wir gehen durch, wir gucken, was ist dahinter, wir schauen, was man daraus machen kann, und dann verbinden wir die Connected Dots, würde man sagen auf Englisch.
Der strukturelle Gamechanger dann war wahrscheinlich Pfandbecher, so als erstes, was wirklich über Hamburg hinaus dann gekommen ist mit der Festivalsaison. Moritz Mayer immer noch vom Lunatic Festival, nur Liebe für die Idee, so. Und was war die nächste, weil mir geht's so ein bisschen um die Entitätsgründung so weiter.
Genau, es war der Moment mit dem Pfandbecher sammeln, der Start natürlich in Lüneburg beim Lunatic Festival und dann der Termin mit FKP Scorpio damals. Als die gesagt haben, pass mal auf Leute, ihr dürft auf allen Scorpio Festivals für die nächsten 3 Jahre Pfandbecher sammeln. Mhm. Das war der Moment, wo mir zum ersten Mal klar war, oh, voraussichtlich gibt's Viva con Aqua in 3 Jahren noch. Es war ja immer so, ey, mal gucken, ob es uns in 3 Monaten noch gibt. Ja, da war ja die Frage, ist es bald zu Ende mit Viva con Aqua? Ne? Also es war ja immer nur so ad hoc, war alles ehrenamtlich. Und da war zum ersten Mal das Ding, oh, uns wird es noch 3 Jahre geben. Krass, wir dürfen auf allen Festivals von Scorpio jetzt Pfandbecher sammeln. Wie heftig ist das denn? So, und das war natürlich ein Meilenstein. Das hat dazu geführt, dass du diese Jahre auf Festivals gelebt hast, gefühlt.
Sieht man an meinen Augenrändern.
Und das war natürlich dann etwas, wo Viva con Aqua dann auch in die Breite gegangen ist. Es gab größere Aktionen, Wassertage, es gab den Wassermarsch damals nach Basel, auch ein Meilenstein. Und dann natürlich war 2010, dann nach 5 Jahren, gab es dann halt diesen Moment, Gründung Viva con Aqua Wasser GmbH. Es gibt ein Mineralwasser von Viva con Aqua. Und das war dann zum ersten Mal etwas, wo wir eine Art Businessplan hatten, wo wir eine Art, der hatte am Ende nichts mit der Realität zu tun, war ganz ab, aber wir hatten einen Businessplan, es gab soziale Investoren in dem Fall, eigentlich nur Männer, und ein, zwei Organisationen, aber ja. Da ist auch der FC St. Pauli dabei, Frank Otto und so weiter. Und die haben ja dann zum ersten Mal uns Geld gegeben, damit wir halt ein Produkt am Markt bringen. Das ist nur wichtig zu wissen, das Produkt kam einfach auf Basis von 5 Jahren schon Bewegung, ehrenamtlichem Engagement, ehrenamtlich in verschiedenen Städten. Es ging dann in Kiel los, in Kassel, in Berlin, haben sich Freundeskreise getroffen und haben auch Viva con Aqua gemacht. Und dann irgendwann kam das erste Produkt 2010. Das war natürlich der Moment, zum ersten Mal eine GmbH, zum ersten Mal ein Produkt, zum ersten Mal Social Business und natürlich bis heute ein auch irgendwie erfolgreiches Ding. Also alles schön und wichtig, und das ist ganz wichtig, wenn Viva con Aqua Business macht, bis heute wichtig ist, die Mehrheit der Anteile muss in Händen von gemeinnützigen Organisationen sein, nicht Privatmenschen, nicht private Profitmaximierung, nicht immer mehr Geld für immer weniger Menschen, sondern soziale Organisationen in der Mehrheit von wirtschaftlichen Entitäten. Das ist unser Weg von Social Business, wo wir eine Alternative anbieten wollen zu klassischem Unternehmertum. Natürlich, gerade mit Mineralwasser ist wichtig, Leitungswasser trinken ist das Ökologischste.
Sozialste und ökonomischste.
Genau, es ist das Beste, was man in Deutschland tun kann. Und das sagen wir auch immer wieder, wo es geht. Und wenn man aber jetzt Mineralwasser trinken will oder muss, dann ist es einfach eine soziale Alternative zu den anderen. Das ist immer das Ding. Wir wollen uns messen lassen an den bestehenden Alternativen im Markt und dazu eine soziale Alternative bringen.
Ich habe mehrere Fragen und dann lass uns aber zu den nächsten Entitäten, weil es geht dann so ein, wie lange hat der Businessplan zu entwickeln gedauert? Und wenn ich mich richtig erinnere, stand bei den Wassertagen 2007 die erste Wasserflasche auf dem Tisch, ohne Plan, ohne Social Business, sondern einfach, wir kamen wie die Jungfrau zum Kinde, einfach irgendjemand hat gesagt, lass doch Wasser labeln. Also ich weiß auch gar nicht, wer die Idee, letztendlich ist auch egal, Ideeninhaber. Aber wie lange hat der Businessplan gedauert zu entwickeln?
Ja, die Idee kam so ein bisschen tatsächlich aus international, weil es gab in England und in Amerika und so gab's schon so soziale Wasser, da gab's das Ethos Water oder Belu oder andere. Ich habe mal auf so einer Konferenz in wherever Oxford oder so bei so einer Dings, da waren wir mal eingeladen und da gab's dann soziales Wasser oder Starbucks hatte damals dieses Ethos Wasser und man überall, was weiß ich, in Heathrow stand überall das One Water und so. Also man konnte es international sehen, in Deutschland gab's es aber noch nicht. In Deutschland gab's nur Volvic, die ab und zu mal 6 Wochen lang
gespendet haben.
Und das war so das Ding, ey, warum nicht Trinkwasser für Trinkwasser? So ging das dann alles los und dann halt Learning by Doing.
Ich habe noch eine Frage, bevor wir müssen ein bisschen abspeeden, weil sonst kommen wir bei Villa Viva gar nicht raus. Überhaupt am Ende nicht, ist gar keine Chance. Long story short, warum hast du keine Anteile an Viva con Aqua?
Kommt voll nicht in Frage, ist doch völliger Fake. Wenn wir Viva con Aqua so gebaut hätten, dass am Ende des Tages doch deine oder mein Geldbeutel wahnsinnig groß wird und wir das aus Viva con Aqua herausziehen oder uns hinter dem Rücken von irgendjemandem bereichern und es am Ende doch darum geht, hinten agendamäßig, dass wir uns die Taschen voll machen, dann wäre Viva con Aqua tot. Und dann wäre es niemals zum Leben gekommen. Und dieser Goodwill, dieses ehrenamtliche Engagement, das Vertrauen, den Bock, den Leute haben, der wäre sofort tot, wenn wir uns daran bereichern würden. Und deswegen kam das von Anfang an einfach nicht in Frage. Es ist einfach eine Hygienefrage, zu sagen, hey, alles, was Viva con Aqua ist, da haben wir keine Anteile. Ist sowieso der größte Teil bei Viva con Aqua gemeinnützig. Also dürfen wir nicht falsch verstehen. Wir haben jetzt mit Wasser GmbH und mit Villa Viva 2 Social Business. Alles andere sind gemeinnützige Organisationen. Goldeimer ist eine gemeinnützige GmbH. Viva con Aqua Arts mit der Millantor Gallery eine gemeinnützige GmbH. Ansonsten haben wir eine Stiftung und Vereine in verschiedenen Ländern. Das ist alles gemeinnützig. Die kriegen alle eine Steuerbegünstigung vom Finanzamt. Man kann denen spenden. Das ist alles gemeinnützig. Es gibt nur 2 Social Business. Villa Viva und Wasser GmbH. Und die sind mehrheitlich in Händen von gemeinnützigen Organisationen. Man darf das nicht durcheinander kriegen. Es ist kein Dschungel, undurchsichtiger Dschungel an Organisationen. Es ist kein businessorientiertes sonst irgendwas. Es ist ein gemeinnütziges Ökosystem mit dem einen oder jetzt dem anderen Social Business mit Gemeinnützigkeitskern. Das darf man nicht durcheinander bekommen. Noch heute sind 85% aller Einnahmen bei Viva con Aqua Spenden, ehrenamtliches Engagement, Mitgliedsbeiträge und so weiter. Und nur 15% ist tatsächlich, kommt aus dem Social Business.
Lizenz.
Das darf man nicht ganz vergessen oder nicht den Eindruck erwecken von wegen so, oh, jetzt, die brauchen unsere Spende ja gar nicht mehr. Im Gegenteil, Viva con Aqua ist nach wie vor auf diese Unterstützung angewiesen und das darf man nicht von irgendwo von der anderen Seite dann kaputt machen.
Ich finde es super, auch diese klare Orientierung. Die Frage, die ich mir ja natürlich oft stelle, ist einfach, wenn natürlich so ein Wasser so erfolgreich ist und es ist es einfach mit verkauften Flaschen und dann der Lizenz, quasi die Lizenz geht ja in Viva Con Aqua, dann ist es sehr, sehr schwierig, das gemeinnützige Kommunikationslevel genauso hochzuhalten. So, das heißt, auch wenn jetzt eine Villa Viva, wo wir dann gleich mal kurz hinkommen werden, erfolgreich ist, dann muss umso lauter wahrscheinlich immer diese Gemeinnützigkeit herausgetragen werden, weil die Leute am Ende konsumieren sie ein Produkt und so weiter. Ganz kurz nur zur Einordnung, Goldeimer macht geile Öko-Komposttoiletten auf Festivals, hat geil Kleingarten am Start, macht gerade im Mindelwald, Carbon Collectors entwickeln sie gerade, also auch sehr tief fachlich und haben für mich das beste soziale Klopapier. Ihr könnt natürlich aber auch wie bei Leitungswasser einfach eure linke Hand benutzen. Das machen ganze Nationen, Kulturen. die Milan Türkeli ist ein Kunstfestival im St. Pauli-Stadion, wo ca. 19.000 Besucherinnen kommen, einmal im Jahr, Künstlerinnen aus aller Welt. Und damit sind wir auch schon bei der Villa Viva. Wie viele Jahre müssen wir zurückgehen, um zur Villa Viva zu kommen? Also wann?
7, ich glaube jetzt 7. 7 oder 7,5 oder was? 15, 16. Ja, also bummelig mal mindestens so 7 Jahre, ein bisschen mehr. Einfach so ein Zyklus, wo sich alle Zellen in unserem Körper einmal ausgetauscht haben. Mhm.
Und ja. Man seine Meinung ändert, habe ich mal gehört. Alle 7 Jahre hat mein Vater gesagt, keine Ahnung, der hat viel Kluges gesagt, aber auch viel Scheiße. Ja.
Ich glaube, es ist gesund nach 7 Jahren auch mal, ich glaube, wer nach 7 Jahren überhaupt bei nichts seine Meinung geändert hat, sollte mal drüber nachdenken.
Ja.
Aber ja, genau, 7 Jahre, glaube ich, ist es her, als ich den Anruf von dir bekommen habe. Das war meine zweite Auszeit in den 18 Jahren Viva Con Aqua, wo ich mal 2,5 Monate nicht wirklich gearbeitet habe und auf Reisen war. Dann, ich weiß es noch wie heute, Nicaragua mit meiner Frau, mittlerweile Freundin, also Frau, Mama meiner Kinder, Lena, waren wir zusammen auf Little Corn Island. Und wir haben einen Strandspaziergang gemacht und ich hatte aus irgendeinem Grund in meiner Badehose mein Handy dabei, wahrscheinlich um Fotos zu machen oder so. Und aus dieser Badehose heraus, auf Little Corn Island, Nicaragua, dieser Hippie-Insel, hast du mich angerufen und hast gesagt, ey, wir haben hier, können hier irgendwie bei einer Ausschreibung mitmachen, ich weiß es auch noch nicht so genau und so weiter. Was meinst du, sollen wir da mitmachen? Und ich habe dann, ne, also wir waren so, hey, lass mal rausfinden, ob man, wenn wir jetzt mitmachen, wir theoretisch auch wieder rauskommen. Ja, also dann kann man ja erstmal mitmachen und dann gucken wir mal. Und als dann klar war, ja, man kann jetzt mal mitmachen und dann könnten wir wieder rauskommen, dann haben wir uns an dieser Ausschreibung der Stadt beteiligt. Ja, und genau, das Ganze ist zustande gekommen, weil du wenige Wochen vorher die Familie Becken kennengelernt hast, Bauunternehmer aus Hamburg, der auf
HSV-Aufsichtsrat.
Aufsichtsrat. und der dann, genau, den du gesagt hast, hey, wenn wir groß sind oder so ähnlich, musst du mal sagen, wie es war, aber wollen wir auch mal ein Haus bauen, so erzähle ich auf jeden Fall immer die Geschichte. Ich erzähle die Geschichte, dass du da leicht alkoholisiert warst, aber das war gar nicht so, du warst nur hart übernächtig.
Ich war bei dem Pitch bei der Stadt, komplett kam ich direkt von der Echo-Verleihung aus Berlin, im Anzug ohne Zähneputzen und geduscht, also quasi.
Aber als frisch gekürte Echo.
Nee, das war das Jahr drauf, glaube ich. Nee, an dem Morgen konnte ich gar nichts mehr. Nee, aber also das Spannende für mich damals war wirklich, dass ich nur dich gefragt habe. Also ich habe niemand anders im Viva Con Aqua Kosmos gefragt, ob wir diese Ausschreibung machen. Und ich weiß auch bis heute oder bin mir sicher, dass alle anderen gesagt haben, Micha, wir haben so viele Probleme, auf gar keinen Fall machen wir das. Und du halt, ja, geil, lass machen. So, test the waters. Und dann kam eben diese Ausschreibung, da war ja der Plan ein Social Business Tower, das war ja das erste Konzept. So.
Wir mussten, glaube ich, ganz schnell irgendwas einreichen auf
Einen Monat hatten wir Zeit, so, dann haben wir das quasi geschrieben und dann kam diese, und da war Lars Streter dann auch dabei, diese nach der Echo-Verleihung, und da war ich halt einfach direkt erster Zug aus Berlin, direkt von der Echo-Verleihung. Und da war auch ähnlich wie bei Freshfields Baubehörde, Aufsichtsbehörde, so Stadt, Finanz, was weiß ich und so weiter. Also mehrere Behörden am Start, und da haben wir das gepitcht. Und dann haben wir den Auftrag bekommen. Und dann erinnere ich mich noch, als du zurückgekommen bist, ja geil, aber das wird so niemals was. Es wirst niemals Social Business finden, weil du Mathematik angewendet hast. Das, was ich bis dahin, ich habe Prosa angewandt. So, und dann einfach 25 Euro, glaube ich, der Quadratmeter rausgekommen wäre als Miete.
wir haben ja relativ lang, also was ist relativ, wir haben ja eine Weile auf diesem Social Business Power rumgekaut und haben ja mit dem dann, also es war ja so ein bisschen wie so häufig auch, glaube ich, in dem Zusammenspiel zwischen uns, dass du das damals wie so aufgetan hast. Und dann, als ich zurückgekommen bin, glaube ich, habe ich da so ein bisschen das dann wie so übernommen oder so ähnlich. Und habe dann versucht, jetzt da das mal irgendwie Struktur zu sortieren oder so, einfach mal zu sagen, was ist denn das jetzt hier überhaupt? Ja. Und dann, als ich halt, da war ja dann irgendwann so, da, es war, zum einen war es dann irgendwann, also man einfach, die Energie war nicht da. Also es war einfach so, fuck, das Ding fliegt nicht, es hakt, wir kommen nicht weiter, was ist denn das jetzt überhaupt, wir hatten noch nicht die richtigen Partner und so weiter und so fort. Und irgendwann war es dann halt auch so, ja, aber ein Social Business Tower, dann mieten wir eine oder zwei Etagen, wir reden über ein Hochhaus, über ein sehr kleines Hochhaus wohlgemerkt, aber über ein Hochhaus und über ein wirtschaftlich wahnsinnig schlechtes Hochhaus, kommen wir gleich nochmal dazu, aber über ein Hochhaus und dann würden wir auf ein, zwei Etagen sein und den Rest würden wir vermieten. Finden wir überhaupt genug Mieter, die sozial sind und nachhaltig? Finden wir überhaupt bla und überhaupt?
Können die sich leisten?
Ist doch auch ein scheiß Beschäftigung. Also ich meine, dann sind wir Vermieter oder was? Und uns gehört ein Haus und wir vermieten
es. Wir freuen uns trotzdem über alle Spenden von Vermietern da draußen.
Enteignen, was? Nein, aber ja, und es hat einfach nicht geflogen und es war dann inhaltlich auch irgendwann so, ey, das passt auch nicht zu uns. Und das war ja der Moment, als wir den Begriff der falschen 10 geprägt haben, etwas, was im ersten Moment nach einer 10 von 10 aussieht und im zweiten Moment, falsche 10 ist irgendwie nicht, fliegt irgendwie nicht. Und dann waren wir kurz davor, das loszulassen. Eigentlich haben wir es, emotional hatte ich es damals dann losgelassen, so, hey, dann ist es das nicht, kommt was Neues. Und das war der Moment, als wir dann nochmal mit den Freundinnen vom Holzmarkt aus Berlin, aber auch mit UFD, ja, John Schierhorn, da ist er wieder, ja, Leon und Lena und Co., damals schon im Büro von Medium-Architekten, dann uns mit denen getroffen haben, nochmal so Leute, die sowas auch aus unserem Umfeld, die cool sind, sowas machen. Und dann hat John Schierhorn, das war der Moment, als John Schierhorn mir erzählt hat, Benny, du kannst da auch alles andere machen, außer wohnen. Wohnen geht nicht. Steht nicht in Konkurrenz zu wohnen, weil da darf man nicht wohnen wegen der großen Amsingstraße und dem Bahnhof, es ist zu laut und alles drum und dran.
Auflage.
Keine Wohnungen erlaubt. Alles andere geht. Und ich so, wie? Man kann da Büros machen, aber auch Gastronomie, aber auch ein Musikstudio und auch eine Bar und auch ein bla und so weiter und wir könnten da ein Hotel reinmachen und so eine Begegnungsstätte und what, ja, geht alles. Und so, Alter. Und das war eigentlich der Moment von, wo der Social Business Tower sich in eine Villa Viva verwandelt hat und wo dann klar war, ey, wir müssen nicht nur an zwei Etagen Viva Con Aqua unterbringen und der Rest irgendjemanden. Wir machen das ganze Haus, vom Keller bis zur Dachterrasse, vom Keller bis zur Rooftop. Und das war der Moment. Und ab dann war der Flow da, dann war die Energie da, dann hatten wir die richtigen Partner, dann hatten wir plötzlich nicht nur ein Grundstück am Hamburger Hauptbahnhof für 30% des Preises, sondern wir hatten plötzlich auch einen Projektentwickler mit UFD und Leon und Co. und einen Architekten mit Medium-Architekten, die gesagt haben, wir planen das für euch, mit euch, pro bono, weil wir haben ja kein Geld gehabt dafür, pro bono und wir wollen nur bezahlt werden, wenn es fliegt. Wenn danach eine Finanzierung und das alles umgesetzt wird, dann wollen wir das bezahlt bekommen. Wenn nicht, ist es unser eigenes Risiko. Das war, nachdem wir gesagt haben, oh shit, wir haben für 30% ein Grundstück, war diese Projektentwicklung für Lau die zweite Türe, durch die wir durchgegangen sind, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir weiter. Und dann gab es danach noch ein paar andere Türen. Zum Beispiel eine Bank, eine nachhaltige Bank, die Umweltbank, die gesagt hat, wir finanzieren das. Das ist unser Lieblingsprojekt neben dem Holzmarkt in Berlin. Ist das unser Lieblingsprojekt in Hamburg? Mega gut. Wir erlauben euch mit unter 15% Eigenkapital das zu finanzieren. Also mit wahnsinnig wenig Geld Eigenkapital die Finanzierung zu machen. Weil sie wussten, desto mehr Eigenkapital wir mitbringen müssen, desto mehr Anteile müssen wir abgeben. Und desto mehr Anteile wir abgeben müssen, desto weniger können wir sozial machen und desto schwieriger wird die Mehrheit bei gemeinnützigen Organisationen. Das war ein weiteres Gateway. Natürlich einen Hotelbetreiber auch zu finden, der als Joint Venture Partner mit uns zu uns passt und unseren verrückten Wahnsinn mitmacht und trotzdem die Professionalität hat mit Heimathafen Jens Rucker. Und natürlich, und das ist das Wichtigste, dass man auch nicht müde, wo ich nicht müde werde, es immer wieder zu betonen, natürlich die Shareholder Gang, natürlich soziale Investorinnen, Freundinnen, ich sag's ganz bewusst, langjährige Partner von uns, die immer schon an unserer Seite sind, ja, ist so, die sagen, wir bezahlen das Eigenkapital, wir zahlen 5,5 Millionen Euro, damit Viva Con Aqua keinen einzigen Cent bezahlen muss. Wir bezahlen 5,5 Millionen Euro und haben nur 33% an diesem Haus. Viva Con Aqua 67% an dem Haus für 0 Euro. Leute dabei sind...
Halt. Okay. Wir müssen, du rennst durch.
Einmal kurz
Die machen wir. Die stehen sogar, ich habe mich vorbereitet, Benjamin. Das mache ich ganz selten.
Da stehen so 7 Worte
normal,
auf einem
Papier. Ja, da steht History, Idee, Vision, Gasthaus, Biscase, Investorinnen, Kunst, Schnickschnack, Next Steps.
Ist super.
Normalerweise macht das immer Sophia Burgert. Ich bereite mich echt nicht vor. Das ist das erste Mal, dass ich mich vorbereitet habe auf dem Podcast.
Ich mach gleich mal ein Foto von dieser... Von dir
Setlist. Ja, ich wollte noch mal kurz zurück, weil du hast, ich weiß nicht, ob es bei dir manchmal auch so ist, aber ich habe 17 Sätze im Kopf und sag dann einen und manchmal kriegen die Leute gar nicht den Gesamtkontext. Also was du gesagt hast, finde ich, will ich einmal kurz highlighten, ist auf jeden Fall, diese Ausschreibung war so, dass dort keine Wohnungen hätten gebaut werden können. Das heißt, wir haben auch keine Wohnungen irgendwelchen Leuten weggenommen. Das wäre keine Wohnungsfläche gewesen, egal was es ist. Die andere Alternative, es wäre ein Büro geworden oder whatever. So wie die Ausschreibung war ja zwei Immobilien. Die eine ist jetzt ein Gebäude, da sitzen unsere Freunde von Lichtblick drin.
Wirtschaftsförderungsfall.
Genau, also ein Büro und das andere ist die Villa Viva.
Es ist wichtig zu sagen, warum es zwei waren. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Erstens, was du sagst, ist vollkommen richtig. Nie waren da Wohnungen geplant. Warum sind das zwei Ausschreibungen gewesen, zwei Grundstücke zusammen? Weil die Stadt, das ist ein zweiter wichtiger Punkt, wo die Leute sagen, oh, ihr seid ja verrückt, so groß und gigantisch und so. Das Ding ist, unser Hochhaus wurde nur in Verbindung mit dem anderen Grundstück daneben vergeben, weil unser Hochhaus eine wahnsinnig schlechte Flächeneffizienz hat. Das heißt, die Grundfläche ist 12 Stockwerke hoch. Das heißt, du brauchst den Erschließungskern eines Hochhauses. Du brauchst 3 Aufzüge, du brauchst 2 Treppenhäuser. Die Fläche ist aber so klein, dass neben den Treppenhäusern und den Aufzügen nicht mehr so viel Platz bleibt für Zimmer drumherum. Das heißt, für profitmaximierte Investorinnen ist das nicht interessant.
Nein, sowieso nicht. Nochmal nicht.
Deswegen hat die Stadt das zu zweit vergeben, weil sie gedacht hat, dieses schrottige Verhältnis zwischen Hochhaus und Fläche, das will keiner haben. Nur damit man das einordnet. Die Leute denken, Gigantomanie ist ausgebrochen bei Viva Con Aqua. Das ist einer der schlechtesten Flächeneffizienzen, die man haben kann als ein Hochhaus. Das muss man nur wissen. Das heißt, wir haben hier eigentlich so wie Goldeimer aus Scheiße Gold gemacht, in Anführungszeichen, ohne dass es scheiße gewesen wäre und jetzt Gold ist. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Wir haben das Beste aus dem gemacht, was da jetzt ist, aber eigentlich ist es für profitmaximierte Leute nicht interessant gewesen. Das muss man einfach nur zur Einordnung mal wissen. Und nebenan, auch das ist wichtig, Lichtblick heute, unsere tollen Partner von Lichtblick, die da jetzt auch gute Partner der Villa Viva sind und der FC St. Pauli ja auch und alles. Dieses Gebäude wurde ja dann von Becken
entwickelt,
gemacht. Und wie alle anderen Hochhäuser, fast alle anderen Hochhäuser in unseren Städten, wurde es vor Eröffnung im vermieteten Zustand verkauft. An wen? An irgendeinen österreichische Heuschrecke. Genau wie alle anderen Nachbarn, die alle nichts von dem Viertel wissen wollen, von der Nachbarschaft wissen wollen, die alle irgendwelchen Kapitalanlegern gehören, irgendwelchen Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften oder sonst jemanden. Und darüber, das ist mal die erste Ebene, über die wir reden müssen. Stadtentwicklung. Wir haben ein Haus, das Brunnen baut, was langfristig zu 67% Viva Con Aqua gehört und der Vision Wasser für alle gewidmet ist. Im Gegensatz zu den Hochhäusern, die in unseren Städten sonst wem gehören. Das ist mal ganz wichtig, dass man diese Ebene immer auch berücksichtigt.
Finde ich super. Und diese, jetzt kurz einmal, weil diese, ich glaube, der Business Case ist relativ
einfach.
Einfach, wenn man ein bisschen Plan davon hat. Und so, und das, ne, ist ja auch, wenn du so, du droppst ja dann einfach so Wörter wie Erschließungsplan und du brauchst 3 Aufzüge und 2 Treppenhäuser und so weiter. Und dann sieht man auch, was du dir in den 7 Jahren auch an Wissen über Projektentwicklung draufgepackt hast, über Architektur etc., Fassadengestaltungswettbewerbe, whatever, mit was du dich beschäftigen musstest. Aber einmal wirklich den Businessplan. Es gibt zwei Organisationen. Die eine heißt wie?
Villa Viva Haus GmbH und Villa Viva Gasthaus GmbH. Das ist ja eigentlich straight up. Es gibt einen Vermieter und es gibt einen Mieter.
Und der Vermieter sind wir und der Mieter auch.
So, ja, ja. Wir sind auf beiden Seiten mit dabei, ja. Die beiden Geschäftsmodelle sind leicht anders. Du hast einmal die Villa Viva Haus GmbH. Das ist alles, was beim Schütteln nicht rausfällt. Das Haus. Mhm. Und wenn du das Haus schüttelst, was drin bleibt, gehört dahin. Mhm. Und es gibt daneben die Villa Viva Gasthaus GmbH, die ist Mieter von diesem Haus und die bringt die Betten damit und die Matratzen und das Essen und die Möbel und
die
macht
Menschen.
Ein Hotel und macht eine Gastronomie.
Und zurück zum ersten, zum Vermieter oder Villa Viva
Haus.
Haus, da gehört 67% der Stiftung.
Stiftung und Verein gemeinsam gehören 67%, der Stiftung 34, dem Verein 33.
Und damit immer in der Gemeinnützigkeit. Jede Entscheidung, egal was passiert, wird immer aus der Gemeinnützigkeit.
Dieses Haus ist damit zu 67% gemeinnützig mit allen Entscheidungen, mit aller, mit der Wertschöpfung, mit der langfristigen Wertentwicklung. Am Anfang hat ja der Vermieter nur, in Anführungszeichen, eine Mieteinnahme. Mit dieser Mieteinnahme muss man am Anfang ja erstmal diese Bank bezahlen. Das ist ja ein Kredit von dieser Umweltbank, haben wir gerade schon gesprochen, das muss man ja erstmal bezahlen. Ja? Also es ist ungefähr, machen es einfach maximal transparent, das sind ungefähr 1,8 Millionen Euro
Miete.
Mieteinnahme und dafür geben wir 1,7 an die Bank und bezahlen das Darlehen ab.
Und 100.000?
100.000 ist Cashflow, muss irgendwas ja quasi übrig bleiben, sonst würde es die Bank nicht machen. Die
bleiben auf dem Konto.
Bleiben auf dem Konto, beziehungsweise geben wir auch so viel, wie es geht, der Bank hinterher. Ja. Ein bisschen was musst du ja immer auch zur Seite legen, ja. Aber geben wir auch der Bank hinterher, damit das Darlehen schnell abbezahlt ist.
Ja.
Das heißt, an der Stelle entsteht nicht jedes Jahr, kommt nicht jedes Jahr Geld raus am Anfang.
Klar.
Sondern am Anfang, also ist da erstmal eine Wertsteigerung mit Fertigstellung und da entwickelt sich hoffentlich ein Wert in der Immobilie langfristig und wir bezahlen das der Bank ab. Das heißt, jedes Jahr gehört es uns ein bisschen mehr. So, und in 25 Jahren oder so ist das Ding abbezahlt. Und dann kommen da 1,8 oder bis dahin vielleicht 2 Millionen Euro. Und von diesen 2 Millionen Euro jedes Jahr gehen 67% in Wasserprojekte und in die Vision Wasser für alle. So, das heißt, da ist quasi jetzt noch nicht jedes Jahr kommt Geld raus, sondern wir zahlen es ab und es entsteht ein Wert langfristig. Und dann aber kommt tatsächlich, wenn es abbezahlt ist, automatisch jedes Jahr viel Geld für Projektarbeit.
Also nur mal, um das in so einen Viva con Aqua-Kontext zu setzen, das ist wahrscheinlich mehr Geld, wie die Millantor Gallery in 10 Jahren gespendet hat an Wasserprojekte. So, das wird
ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall, kann sehr, man auf jeden Fall viele Projekte unterstützen, ohne sozusagen, dass man da jetzt so, dann, das ist einfach automatisch dann.
Genau.
Und auf der anderen Seite.
Halt, die.
Also wir sind immer noch bei quasi
Haus. Genau, weil, nur dass wir es einmal fertig machen,
ja.
So. 33% sind übrig bei 67%.
Ja, richtig.
Wem gehören die?
Der Shareholder Gang. Es ist eine GmbH und Co. KG,
ja.
Die sich zusammensetzt aus einer GmbH und einer KG, sind ja. Zwei Organisationen, wie das bei jeder GmbH und Co. KG der Welt eben halt so ist.
Ja.
Und die eine Komplementärin und eine Kommanditistin, ja, eine der Sachen, die damals bei Freshfields immer wieder gefallen sind, die ich erst im Nachhinein dann irgendwann verstanden habe.
Du immer verdammt gefragt,
ich immer nur genickt,
dieser Kommanditist, was Che Guevara oder was?
Genickt. Ja, und also es ist eine GmbH und Co. KG, die heißt Shareholder Gang, da sind 19 Leute drinne. Die geben das Geld. Die geben alles an Eigenkapital, was notwendig war, um das Haus zu bauen.
Das war dieses 15% quasi, die uns die Umweltbank gegeben hat, dass also quasi, dass wir den Eigenkapital so gering wie möglich halten
konnten. Richtig, wir brauchen nur 5, also fürs Haus, also insgesamt 5,5, davon 4,5.
5,5 Millionen.
Ja, war das Eigenkapital, das wir gebraucht haben, davon 4,5 zur Fertigstellung des Hauses. Und 1 Million. Zur Eröffnung des Gasthauses. Aber wir sind ja beim Haus. Also 4,5 Millionen Euro fürs Haus. Und der Rest kommt von der Umweltbank. Und das sind einfach 19 Leute, die einfach sagen, hey, wir geben alles, was an Geld gebraucht wird, an Eigenkapital, damit Viva con Aqua nichts geben muss. Und da sind Leute dabei wie Mitra Kasai, da sind Leute dabei wie Jan Delay, da sind Leute dabei wie Bela B., da sind Leute dabei wie Tim Melzer, da sind Leute dabei wie die braunen Brüder von dem Miniatur Wunderland.
In Bezug auf diese Investoren und Investorinnen. 25 Jahre.
Das muss man ganz kurz einmal, genau. Die dürfen, die haben alles bezahlt und haben nur ein Drittel vom Kuchen.
Ja, genau.
Die dürfen
gar nichts.
15 Jahre nach Eröffnung frühestens ihren Anteil verkaufen.
Ja.
Das heißt, die haben vor 3 Jahren das Geld eingelegt. Das heißt, 18 Jahre nachdem sie das Geld eingelegt haben, dürfen die frühestens ihr Geld verkaufen. Eins steht fest. Dass die in diesen 18 Jahren auf keinen Fall ihr Geld zurückbekommen vollständig.
Ja.
Wir kommen gleich zum Gasthaus, da ist dann jedes Jahr eine kleine Ausschüttung und so weiter und so fort, da hoffentlich, wenn es gut läuft.
Aber die kriegen auf jeden Fall, weil der größte Teil ihrer Investition ist ja im Haus und da haben wir gerade festgestellt, kommt nicht jedes Jahr was raus. Das heißt, die bekommen definitiv in den nächsten 18, also jetzt noch 15 Jahre, nicht ihr Geld zurück. Ja, sondern haben sich einverstanden erklärt, dass sie möglicherweise unter gewissen Umständen in 15 Jahren theoretisch ihr Geld zurückbekommen könnten.
Und sie dürfen verkaufen, dürfen sie an jeden verkaufen oder gibt es ein Vetorecht?
Gibt ein Vorkaufsrecht? Die anderen können das kaufen, erstmal. Also wenn die wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann können die anderen sagen, super, ja komm, gib her.
Ja.
Und wenn jetzt die das nicht wollen, dann können wir sagen, hey, wir können das irgendwie machen. Wenn die alle verkaufen wollen, könnten wir sagen, hey, wir machen das. Dann haben wir bis dahin haben wir auch nicht wirklich das Geld, aber in 15 Jahren könnte man das mit der Bank wieder finanzieren, wahrscheinlich, die ist das. Also es würde irgendwie funktionieren, dass es dann auch 100% gemeinnützig ist. Oh, wenn das alles nicht in Anspruch genommen wird, könnten sie theoretisch am Markt an irgendjemanden verkaufen, dann können wir auch nicht mehr sagen, nee, geht nicht. Ja, also weil dann ist sozusagen erstes Sicherheitsnetz, zweites Sicherheitsnetz und wenn das alles nicht in Anspruch genommen wird, dann können wir denen auch nicht nehmen, dass sie das dann verkaufen.
Also weil das natürlich ganz klar ist, es ein philanthropisches Investment und sie könnten überall anders am Markt ihr Geld natürlich, sag ich mal, lukrativer finanziell.
Die haben auch anderes von ihrem Geld lukrativer angelegt. Cool. Das ist natürlich nicht so, dass ihr gesamtes Vermögen jetzt in diesem Investment steckt. Aber ich bin der Meinung, dass es immer mehr Leute gibt, die, oder abstrakter gesprochen, immer mehr Kapital gibt, das philanthropisch angelegt werden will, dass Leute immer mehr verstehen. Ein Teil zumindest von meinem immer größer werdenden Vermögen lege ich an mit einer sozialen Rendite, mit einem Social Return on Invest und nicht nur mit einem finanziellen Return on Invest. Die verstehen, dass Geld, das nur profitmaximiert angelegt wird, häufig die Welt kaputt macht. Das ist doch jetzt nichts Neues. Das haben doch jetzt langsam auch Leute mit Geld verstanden. Es ist ja nicht so, dass Leute mit Geld der Teufel sind, sondern Leute mit Geld haben auch Herz, haben auch Familie, wollen auch Nachhaltigkeit, nicht alle, aber viele und immer mehr. Und deswegen glaube ich, gibt es ein immer größeres Potenzial, auch mit den richtigen mit der richtig ausgewogenen Balance eben ja eine finanzielle Rendite zu verbinden mit einer sozialen und nachhaltigen Rendite. Und bei uns ist halt die nachhaltige Rendite noch mehr im Vordergrund als nur ausgewogen.
Du hast vorher so ein bisschen einen Cliffhanger gebracht. Und zwar, dann entwickelt man 7 Jahre so ein Projekt. In der Zwischenzeit wandert man aus, so. Und du bist nach Kapstadt gegangen, das weiß ich noch. Weil wir damals nach LA gegangen sind und so, auch um Viva Con Agua nochmal international zu entfalten. Und du aber auch ganz klar mit der Devise, correct me if I'm wrong, zu sagen, ey, lass es mal auf dem afrikanischen Kontinent auch entwickeln, dass es halt weg von diesem White Saviorism geht, dass es halt eine afrikanische DNA noch mehr bekommt, zusätzlich zu der ja 2017, du hast vorher auch kurz einmal durchgerast, mehrere Vereinsgründungen, 8 offizielle Gründungen und eine davon eben in Uganda. Das heißt, es gab es auch schon auf dem afrikanischen Kontinent, aber in Südafrika hat es nochmal eine neue, sag ich auch, Qualität vielleicht nochmal bekommen. Und was ist da passiert eigentlich, weil da ist ja eine Abkürzung passiert, die never ever geplant war. Also während der Entwicklung von Villa Viva, das war ein Gasthaus, unser Zuhause, ein Haus des Brunnenbaut in Hamburg. Und dann?
Ja, und dann war die Finanzierung der Villa Viva im April 2019 besiegelt. Wir waren am 17. April 2019 beim Notar und haben mit Chris Hümer damals als Geschäftsführer das eingetragen und hatten dann die Wandeldarlehen, die Finanzierung weitestgehend eingetütet. Und dann war klar, okay, jetzt passiert's. Jetzt wird's laufen. Also jetzt ist da Energie in Form von Cash. Und
da wechselst du in Schwäbische, wenn du über Finanzen redest.
Schaffer, Isle Bauer, jetzt schalt sicher so. Ja. Und das war da ja eingetütet. Und dann, was war da eingetütet, diese vollständig zu machen. Wir haben das Haus ja gerade besprochen, das Gasthaus haben wir jetzt noch nicht vollständig thematisiert.
Nee, aber ich lasse die Leute genauso springen, wie wir im Kopf teilweise springen.
Genau, also beim Gasthaus ist es ja so, dass die Konstellation, die wir gerade gesagt haben, mit 67%, Viva Con Agua, 33 Shareholder Gang, dass die gemeinsam halt dann 60% haben. Und dass wir dort mit 40% noch Heimathafen dazugenommen haben, quasi minderheitsbeteiligt, dass trotzdem immer noch Viva Con Agua insgesamt der Boss ist. Aber dass wir noch einen Hotelbetreiber mit dabei haben. Das ist das Geschäftsmodell des Gasthauses. Das heißt, Haus und Gasthaus fast gleich, nur
dass die das eben noch mit 40% eine Heimat darf. Aber man kann es sich angucken, gibt's alles im Internet, haben wir auch schon häufig erklärt, werden wir auch immer wieder machen und man kann es auch runterladen auf unserer Website, das Geschäftsmodell ist da und für die BWL-Nerds. Aber ja, ist halt transparent, sorry, BWL-Nerd-Transparenz. Anyhow.
Warte, wenn du dann, das heißt, dann ist dieses Gasthaus, dann machen wir es doch einmal kurz chronologisch, um das abzuschließen, da gehört 60% Vivo con Aqua, denken wir meine, zu den Kosmos.
Nee, es geht, es ist ja, also diese 67% Viva con Aqua und 33 Shareholder Gain, von der wir gerade gesprochen haben, das die sind ja gemeinsam in der Villa Viva Holding.
Ja.
Die sind ja quasi zusammen wieder ein Team.
Ja.
Die gehören ja zusammen.
Und denen Viva gehört con Aqua, 60%.
Viva con Aqua und Shareholder Gain sind ja wieder gemeinsam die Holding, die einfach sagt, uns gehört das Haus zu 100%.
Und die vermieten es und die...
So, und diese Holding, ja, mit den Shareholdern und mit Viva con Aqua in der Mehrheit, diese Holding gehört 60% am Gasthaus, damit Viva con Aqua ist der Chef in der Holding. Die Holding ist der Chef mit 60% im Gasthaus. So ist quasi Viva con Aqua immer noch führend, was das Gasthaus angeht. Aber wir haben mit 40% einen Hotelbetreiber dabei, Heimathafen Hotels, der langfristig mit das Interesse hat, dass das Ding fliegt. Dort entstehen jedes Jahr hoffentlich Gewinne, wenn jemand kommt. Und diese Gewinne werden entsprechend der Anteile ausgeschüttet. 40% geht an Heimathafen. 60% geht an die Holding. Bei der Holding von den 60% geht ein Drittel an die Shareholder Gang und von den 60% gehen zwei Drittel an Viva con Aqua. Das heißt, 40% der Gewinne aus dem Gasthaus mindestens geht an Viva con Aqua. Es gibt auch noch eine kleine Markenlizenz seitens der Stiftung, die kommt dann oben drauf. Aber wir sagen, das erwähnen, ne, mindestens, das Mindeste ist mindestens 40% der Gewinne aus dem Gasthaus jedes Jahr, vorausgesetzt, sie entstehen, geht an Viva con Aqua.
Einfach, um es ein bisschen konservativ und low-key
einfach
zu halten.
Genau. Unfickbar, würde unfickbar man sagen. Ja? Ja,
finde ich super.
Einfach zu sagen, hey, wir reden nicht über das Haus und über all das, was wir gerade gesagt haben. Das lassen wir einfach mal kurz weg. Wir lassen auch die Lizenz weg. Wir sagen einfach mindestens 40% der Gewinne. Und das ist definitiv safe.
Aber long story short, dass man es wirklich auch nochmal visuell sieht, weil es ist für manche Leute vielleicht dann doch komplexer, wenn man es nicht schon mal gebaut hat oder nicht schon mal in der wirtschaftlichen Welt sich auch, sondern vielleicht eher aus der Kunst oder aus dem Aktivismus oder whatever kommt. Was mir nochmal, bevor wir dann wirklich zur Kapstadt gehen und du das, was du gerade sagen wolltest, auch sagen kannst, auch nur zur Kontextualisierung, auch Heimathafen, 2010, glaube ich, war das. Das war Oscar, der den kompletten philosophischen Unterbau der Millantor-Galerie eigentlich mitdesignt hat, diesen künstlerischen Aktivismus mitgeprägt hat und Maximilian Schmidtbauer, der schon 2008 auf dem Wassermarsch für uns gemalt hat, ein Riesengemälde. Die haben ein Hotelzimmer gestaltet für
Heimathafen
in St. Peter-Ording, das immer noch buchbar ist, wo Viva con Aqua einfach eine Spende bekommt. Seitdem sind wir Wasserpartner, die haben auch unser Klopapier. Das heißt, auch da ist es eine bis zu den Gesprächen 9-jährige Partnerschaft mit jemandem, der uns schon lange unterstützt, der dann reingesprungen ist, weil, und das vielleicht auch nur zur Kernkompetenzen, Komplementärverteilung, weil wir ja gar keine Ahnung von Hotellerie haben.
Wir machen wir immer, beim Wasser brauchen wir einen Wasserpartner, wenn wir Brunnenprojekte umsetzen, brauchen wir jemanden, der Brunnenprojekte kann, wenn wir
Welthungel für Order,
wenn wir Events machen, brauchen wir einen Festivalveranstalter und wenn wir ein Hotel machen, brauchen wir ein Hotel und wenn wir einen Podcast machen, brauchen wir OMR und so. Also ist doch einfach egal, was man macht, man kann es nicht alleine machen. Das ist der Kern von Viva con Aqua, Verbindung, Kooperation, Zusammenarbeit, Synergien, zusammen Sachen auf die Beine stellen. Das ist das, was wir machen. Und deswegen haben wir mit Heimathafen, das war der erste Anruf, Jens. Jens, können sein, dass wir hier Hotel, dies, das. Und er so, ja klar, lass schnacken. Und danach haben wir, weil wir ja professionell sind, 15 Gespräche geführt mit Hotelbetreiberinnen. Von 25 Hours / Superbude bis Wälderhaus in Wilhelmsburg oder Novum Hotels. Und haben nach 15 Interviews dann uns halt für
den ersten Anruf.
Ja, hätte man gleich auch lassen können. Aber es war Intuition oder der erste Impuls gepaart mit einer fundierten Analyse. Wenn das beides das Gleiche ergibt, dann ist gut. So wie das der Bernhard Meyer-Zubiesen, ehemaliger Verantwortlicher der Welthungerhilfe in Äthiopien, auch immer gemacht hat. Der hat einmal den Hydrologen und den Geologen gefragt.
Und dann die Wünschelrute.
Wo ist die beste Möglichkeit, hier einen Brunnen zu bohren? Und dann hat er den Wünschelroutengänger gefragt. Und da, wo die beiden übereingestimmt haben, das hat er gemacht. So haben wir es mit dem Hotelbetreiber auch gemacht. Ja, ist so. Und genau, und so. Und das ist So. Ist dann das Hotel halt. Gasthaus, Hotel.
Weißt du den Gedanken gerade noch, bevor ich dich, oder springen wir zurück auf den afrikanischen Kontinent?
Wir können zurück. Welcher Gedanke meinst du jetzt?
Weiß nicht, du hattest gerade einen Gedanken, bevor ich das einmal nochmal kontextualisiert hatte mit Heimathafen.
Ich hatte gerade kurz den Gedanken, dass ich einen Gedanken hatte, aber hier weiß ich jetzt nicht mehr. Wir können, also 2019 war das dann alles eingetütet. Und dann war ja klar, okay, das ist etwas, was auch mich fordern wird und uns fordern wird und was ein großer Meilenstein auf der Agenda und der wird in Hamburg sein und so weiter und so fort. Und ja, und da wird jetzt erstmal ein Haus gebaut halt, ja. Also es war ja klar, es dauert jetzt noch 3,5, 4 Jahre, bis es fertig ist und dazwischen 2,5 Jahre Bauphase und da kann ich ja eh nicht helfen, also so viel, ja. Also da muss man natürlich dabei sein und irgendwie muss man da auch mal Entscheidungen treffen und gewisse Dinge und so weiter, aber ich kann ja nicht auf der Baustelle sein. Also und auf der Basis war das dann halt, es war immer auch, zwei verschiedene Bedürfnisse kamen zusammen. Einmal die Idee, mal im Ausland zu arbeiten. Auch einfach das Bedürfnis, mal näher dran zu sein an der Projektarbeit und nicht immer nur so abstrakt davon zu reden, sondern auch die Realität vor Ort kennenzulernen. Und auch mit der Familie einfach zu sagen, wir machen mal so eine Mischung aus, also nicht wirklich Sabbatical, aber Auslandsaufenthalt, aber nicht nur Urlaub, sondern wir unterstützen da auch AJ Paul, der gerade an dem Moment ja auch in Viva con Aqua Südafrika, der Initiator von Viva con Aqua Südafrika, ein Superprofi, du weißt ja, kennst ihn ja, jemand, der 10 Jahre lang bei der Welthungerhilfe gearbeitet hat und dort deren Wassersektor geleitet hat, und der Ronaldo in der Wash-Szene in Deutschland, der plötzlich gesagt hat, ich bin nach Kapstadt gezogen und ich will da Viva con Aqua machen, der dann plötzlich auf einem Netzwerktreffen aufgeschlagen ist und gesagt hat, ich will übrigens Viva con Aqua machen. In Südafrika, und da habe ich ihn zum ersten Mal so ernst genommen. Vorhin habe ich es immer so gehört, das so, und dann stand er da plötzlich auf dem Netzwerktreffen. Ja, ich bin hierher gekommen, um zu sagen, nochmal dir zu euch nochmal mitzuteilen, dass ich das wirklich machen will. Und dann so, okay, krass. Und dann war das halt das Ding, zu sagen, okay, der fängt jetzt da an, dann lass uns doch da hingehen und ihm helfen. Oder einfach da sein. Und das war halt dann Januar 2020. Gott sei Dank, Januar 2020, weil Juni 2020 gab es keine Flüge mehr zwischen Europa und Afrika.
Das heißt, kam Corona.
Wir sind im Januar 2020 nach Südafrika mit dem Plan, 3 Monate zu bleiben. Und dann kam Corona und dann ging es da los mit Viva con Aqua Südafrika und dann war so, ey, wir können uns jetzt schon von der Rückholaktion der deutschen Bundesregierung ausfliegen lassen, aber erstens, wie scheiße muss Corona in Deutschland sein? Und zweitens natürlich auch, wenn wir jetzt abhauen, was ist das für ein Signal an das Team? Also so, man kommt da hin, um denen zu helfen und als erste mögliche Move, die müssen da bleiben. Hm. Und als erste, man ist der Erste, lässt sich ausfliegen. Ja,
Corona danach, war jetzt in Südafrika jetzt auch nicht gerade...
War natürlich auch kein Zuckerschlecken. Ne? Also aber also einfach zu sagen, hey, das ist auch irgendwie kein geiles Signal und so weiter. Und dann kam ja so eins zum anderen, dass wir dann gesagt haben, ey, wir bleiben länger hier. Wir bleiben nicht nur 3 Monate, wir bleiben vielleicht 2 Jahre. Wir bleiben mal, bis die Villa Viva in Hamburg fertig ist. Und das war dann die Familienentscheidung zu sagen, okay, pass mal auf, wir packen die Sachen in Container in Deutschland dann und bleiben da. Und als das dann irgendwann die Entscheidung getroffen war, das ging einher mit Corona da quasi, wir konnten ja in Zeitlupe sehen, wie in Asien, dann Amerika, Europa, überall Corona war, in Afrika gab es noch keine Cases und man hat so gewartet. Und irgendwann ja die 17 ersten bestätigten Fälle in Südafrika. Und so, ja, super, herzlich willkommen. Und ja, und dann sind wir da geblieben und es war ja schon so, dass wir in dem Pitch-Deck, das wir für die Villa Viva in Hamburg geschrieben haben, wir aus halb dreist, halb
whatever,
zukunftsorientiert reingeschrieben haben, Villa Viva ist ein Netzwerk physischer Orte und nicht ein Hochhaus am Hamburger Hauptbahnhof, sondern wir haben ja da einfach auf dumm halt, auf blöd, einfach mal so, weil es inspirierender war, reingeschrieben, ja, Villa Viva ist verschiedene Orte und nicht nur in Europa, sondern auch auf dem afrikanischen Kontinent, haha. Und das war ja einfach nur wie ein Jungenstreich auf blöd da reingeschrieben. Aber dadurch wussten alle Investoren und mit denen wir über dieses Pitch-Deck geredet haben, dass das theoretisch die Idee ist. Das heißt, wenn man jetzt in Kapstadt die Möglichkeit finden würde, eine Viva con Aqua zu machen, wäre niemand, der jetzt
dabei überrascht,
weil eigentlich steht es ja da schon von Anfang an. So, und mit diesen Background im Kopf habe ich halt dann in Kapstadt mit offenen Augen durch die Gegend geguckt. Ja, und dann kam irgendwann Moritz, der Vater von dem besten Kumpel meines Sohnes, der in der Schule da, mit dem Backpacker, dem ältesten Backpacker Südafrikas, das 30 Jahre existierte oder existiert hat und ja, jetzt als Villa Viva weiter existiert. Und einfach mitten in der Stadt zwischen Table Mountain und Waterfront. Ich kannte das, weil ich vor 8 Jahren einmal in Kapstadt war und da übernachtet habe. Und deswegen war so, Alter, wie krass ist das denn? Das ist erstmal
was ein Zufall.
Mitten in der Stadt. Es ist
quasi die Reeperbahn von Kapstadt. Für Leute, die in Hamburg noch nie in Kapstadt waren.
Genau, so zwischen Kiez und Reeperbahn, also zwischen Schanz und Reeperbahn kann man sagen so. Aber einfach mitten in der Stadt. Hat ein wahnsinniges auch eine Renommee, weil es einfach das Älteste, jeder kennt das, weil es einfach mitten in der Stadt ist und seit 30 Jahren existiert und so weiter und so fort. Und ja, und dann haben wir im Juni 2020 angefangen, mit den Verkäuferinnen zu verhandeln oder zu sprechen.
Warum wollten die verkaufen?
Die waren nach 30 Jahren jetzt halt fertig, die haben es 30 Jahre gemacht.
Gastro 30 Jahre, bist ja, du durch.
Einfach. Ciao. Und die wollten, also die haben da auch dann, ja, auch andere Sachen machen, mehr Urlaub und so. Und naja, und im Juni haben wir angefangen, 2020, da gab es keine Flüge.
Ja.
Es war Lockdown.
Ja. Ja.
Da, das heißt, wir haben über den Kauf eines Gasthauses in Kapstadt angefangen zu reden, als
Corona.
Es keinen Tourismus gab auf der Welt.
Hm.
Und war so, ja, ist vielleicht ein guter Moment, da einen guten Kaufpreis zu erzielen. Ja, also die wollten vor Corona deutlich mehr Geld dafür haben.
Weißt du was?
Ja, angeblich 38 Millionen Rand.
Das sind?
Damals war der Rand bei 16. Das heißt 2,4 Millionen Euro.
Und Kaufpreis letztendlich war?
Wir haben es gekauft für, ich glaube, 26 Millionen bei einem Preisrand von 19 oder so. Das heißt 1,5 oder so ähnlich. Also, keine Ahnung, vielleicht haben wir 1 Million gespart. Man weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall war es natürlich für die dann ein doofer Moment, so ein Tourismusgerät zu verkaufen. Und das haben wir dann im Juni angefangen, im Februar gekauft. Ähnliches Modell wie in Hamburg, ein paar neue Leute dabei, André Schürrle und Co.
Warte, ich würde gerne eine Sache kurz machen, weil wir ja zum Glück uns lang genug kennen, ich mittlerweile freies Radikal bin, nicht mehr für die Struktur verantwortlich bin und persönliche Bedürfnisse mittlerweile auch wertschätze. Ich muss krass pissen.
Mhm.
Und ich weiß, dass du zu Monologen fähig bist. Und ich würde einfach gerne, dass du die Südafrika-Geschichte fertig erzählst, den Leuten nur.
Während du auf dem Klo bist.
Genau, während ich auf dem Klo bin und mein.
Muss ich fertig sein, wenn du wieder da bist?
Ja, mein Folgetermin auch noch per WhatsApp kurz verschiebe.
Soll ich auch noch machen? Nee,
das mache ich. Einfach nur die Geschichte von der Gründung von Villa Viva fertig erzählen. Und ich bin gleich wieder da. Und danke, dass ich so sein darf, wie ich bin.
Also, ja, Südafrika, okay, ich bin jetzt hier alleine im Studio und erzähle euch was zu Südafrika. In Südafrika ist es jetzt erstmal so, dass es dort jetzt in die dritte Saison geht, dass wir dort in 2022 ja ein erstes volles Jahr hatten und froh waren, dass es funktioniert hat, dass es auch ja einfach wirtschaftlich funktioniert hat, dass wir nicht pleite gegangen sind, sondern dass es gelebt und dass es dieses Jahr sich so anbahnt, als würde dieser Weg gut fortgesetzt. Es gibt ein tolles Management-Team, es gibt ein super Kernteam auch. Es ist Familie geworden, es sind Freunde geworden. Ich vermisse das auch natürlich sehr, nicht da zu sein, nicht nur, weil da jetzt Sommer ist und hier Winter, sondern weil das einfach ein Ort ist, der für mich zur Heimat geworden ist. Und die Menschen mir wahnsinnig ans Herzen gewachsen sind. Und es war für mich vor allem eins, eine unfassbar lehrreiche Zeit, weil Kapstadt ist halt total verrückt, weil wahnsinnig extrem. Der Unterschied zwischen arm und reich dort ist so wie nirgends sonst auf der Welt, wie ich das jemals gesehen habe. Es gibt auf der einen Seite diese unfassbaren Häuser, unfassbaren Autos und es gibt diese bittere Armut. Man sieht diese strukturellen Unterschiede, manche würden sagen strukturellen Rassismus, der noch heute sichtbar ist. Wir reden von Apartheid. Wir reden jetzt 30 Jahre, Michael ist wieder zurück. Wir reden 30 Jahre nach Apartheid. Nächstes Jahr jährt sich die Demokratie in Südafrika 30 Jahre. 1994 ging es los mit Nelson Mandela. 1994 hat er auch den Friedensnobelpreis bekommen. Und 30 Jahre später sieht man noch immer, wie die Stadt gebaut ist in Arm und Reich, in Schwarz und Weiß. Schwarz, Weiß und Colored. Man muss in der Schule in Kapstadt ankreuzen,
wenn du deinen Sohn anmeldest, du schwarz, weiß oder colored. Das wird immer noch komplett voneinander differenziert und unterschieden. Da geht es um Quoten und so weiter. Die Stadt ist immer noch so gebaut, dass die Menschen anhand ihrer Hautfarbe getrennt sind. Und das 30 Jahre nach Apartheid. Das ist einfach unfassbar traurig erstmal. Und es ist auch, es schärft auch die Sinne. Viele kommen darauf gar nicht klar, weil die sagen, ich komme mit diesem Rassismus, ich komme mit dieser Struktur, ich komme mit diesem Armreich einfach nicht klar. Und das kann ich total verstehen. Und gleichzeitig schärft es die Sinne, weil das so ist unsere Welt. Wir sind in unserer Bubble und sehen das nicht. Aber in Wirklichkeit ist unsere Welt so. Unsere Welt ist so ungerecht. Dort ist, das siehst du dort jeden Tag. Und es schärft auch die Sinne für europäische Geschichte und europäische Kolonialgeschichte und was wir auf der Welt angerichtet haben. Kapstadt war der erste Standort für Kolonialisierung von Europäern in Afrika. Damals waren es die Holländer und später waren es die Engländer. Und dann waren es beide zusammen. Und
die Deutschen waren in Namibia, gibt es übrigens eine wunderbare Doku von Aminata Belli, falls sich jemand damit beschäftigen will.
Und das schärft die Sinne und das war für mich eigentlich zum einen dieses Sinneschärfen für die Ungerechtigkeiten dieser Welt und die strukturellen Unterschiede und Ungerechtigkeiten und auch die den Umgang der Leute dann doch vor Ort damit. Wie wenig bitter sie sind, wie wenig Wut, wie erstaunlich wenig Wut einem dafür eigentlich auch entgegenkommt. Trotzdem, was für eine Offenheit, auch trotz schwieriger wirtschaftlichen Umstände, was für eine Herzensoffenheit und auch was für eine Lebensfreude, Resilienz vor Ort herrscht. Das finde ich so unfassbar bewundernswert, wo man in Deutschland manchmal das Gefühl hat, dieses Wohlstandsgejammere, das wir uns angewöhnt haben, oder das finde ich dann manchmal einigermaßen unerträglich. Und das vor Ort zu sehen, von daher, das sind Sachen, die ich eigentlich fürs Leben auch mitgenommen habe aus diesen 3,5 Jahren Südafrika. Aber eben, Südafrika ist für mich nicht zu Ende, sondern Villa Viva Kapstadt, da ist ein Team, Viva Con Agua Südafrika wurde jetzt 3 Jahre alt gestern. Das läuft alles weiter, das entwickelt sich wunderbar und ich werde auch langfristig in meiner Lebensplanung immer wieder Zeit in Südafrika verbringen wollen und müssen, einfach weil ich das Bedürfnis habe und ich glaube, und das für mich und meine Familie einfach zu einer Heimat geworden ist.
Hast du alles andere erzählt schon?
Ich glaube nicht.
Was denn? Wie war es denn für die Mitarbeiterin, als wir denen quasi dann Viva Con Agua mäßig gesagt haben, ey, das ist jetzt auch euer Hotel. Wie sind die damit umgegangen?
Nee, ich sage immer, hey, you're the owner. Kommen dann so, Benji, okay, you're the owner. Also, no, I'm not the owner. Nobody owns it. Everybody who enters the door owns it. Das ist meine Hookline immer so, ne? Zu sagen so, hey, wenn du hier reinkommst, dann gehört es auch dir. Und
das nennt sich Gemeinnützigkeit. Das so. Ist ja mit Viva Con Agua auch so, das gehört ja auch niemand.
So, es ist, genau, wenn man natürlich bei der Villa Viva hinguckt, ist es in Wirklichkeit dann ja doch auch eine GmbH, es ist auch ein Social Business und da gibt es dann theoretisch auch dann ja doch die Strukturen, ähnlich wie bei der Villa Viva in Hamburg. Und gleichzeitig werden diese Ownership Rights nicht so ausgelebt, sondern es wird, eigentlich ist es einfach eine Plattform, die den Menschen zur Verfügung gestellt wird, die sie nutzen und die sie mit Leben füllen und ja, und deswegen war es von Anfang an einfach ein besonderer Ort, wo Menschen aus allen Ecken der Stadt, aus allen Hintergründen, aus allen verschiedenen Townships und aus verschiedenen, auch die White People from their cages, ja, und dann mischen sich alle und das war von Anfang an dieser diverse Ort. Wir hatten in den ersten 2 Jahren jetzt, Villa Viva Kapstadt, 77 Nationalitäten zu Gast. 77 Nationalitäten sind in der Villa Viva durch die Tür gekommen.
Thema auf. Mannschaft.
Alles.
Mannschaft.
Ja. Die Volunteers sind ja auch immer 5, 6 Volunteers gleichzeitig da, die aus über 20 Ländern schon da waren und 3 Monate ihre Zeit da leben und in ihre Bubbles wieder zurückgehen. Die sind Masterstudenten, das sind Leute, die richtig capable sind, die Fähigkeiten haben, die dann 3 Monate und die sind ja 20, 21, 22. Und wenn du mit denen dann so redest, die sagen ja dann recht regelmäßig, ey, das ist die beste Zeit meines Lebens.
Klar.
Weil die sind mit zum ersten Mal im Ausland, sind 3 Monate in Kapstadt, sind da in der Familie von Villa Viva, Viva Con Agua. Und für die ist das.
Machen was Sinnvolles.
Das vergessen sie ihr Leben nicht. Und dann gehen die nach Holland, in die Schweiz, nach Deutschland, nach Kanada, in die USA, wherever, nach Kenia, nach wo sie alle herkommen. Und nehmen das mit, dass das ist noch gar nicht bewusst, was das eigentlich auch bedeutet, wo die Leute diesen so ein bisschen so einen Samen mitnehmen. Inwiefern das dann wieder auf Viva Con Agua einzahlt, ist scheißegal.
Oder
aber
auf was anderes.
Einfach Soziales. Für das, was sie, für ihr Lebensweg, und ist das irgendwie da einfach eine schöne, ein schönes Mitbringsel, was sie da mitnehmen.
Das heißt aber auch für die Zuhörerinnen hier, wenn ihr ein Volunteer-Programm machen wollt, gibt es die Möglichkeit bei der Villa Viva Südafrika. Es gibt 5 Plätze. Das heißt, man kann es nicht nur quasi buchen, wenn man jetzt einen auf Globetrotter macht oder nach Südafrika zum Surfen will, sondern man kann auch sich da ehrenamtlich engagieren und dort eine längere Zeit leben. Correct.
Yes.
Jetzt, was mir aufgefallen ist in diesem ganzen Kosmos von der Villa Viva Südafrika-Gründung ist, dass es in ganz Kapstadt, auch da, correct me if I'm wrong, 4 Black-Owned Hotels gibt. Das heißt, die meisten anderen Hotels gehören irgendwelchen Venture Capitals, Investoren, Heuschrecken etc. pp.
Oder auch Privatpersonen natürlich. Also ich meine, dort gibt es aber halt Weiß.
Ja, normalerweise dann die Profits in so einem Hotel-Business auch oft das Land verlassen. Das heißt, das wird erwirtschaftet mit südafrikanischer Kraft, ja, durch Menschen, die dort arbeiten, mit den Ressourcen vor Ort etc. pp. Und dann verlässt es das Land. In dem Fall ist es ja nicht der Case, und correct me if I'm wrong, als die Mitarbeiterinnen von Villa Viva das erste Mal in unserem Projektgebiet im Bulungula waren und gesehen haben, wie da quasi die Profits eingesetzt werden, das war für die ein Gamechanger.
Ja, es ist bei uns auch nicht Black-Owned, wenn man, ne, es ist Mehrheit hat die Viva Conakry Stiftung und dann gibt's halt 22 Investorinnen, nicht 19, sondern ein paar mehr, die ein bisschen weniger investiert und so. Es gibt keine Bank. Leicht unterschiedlich, aber immer noch wieder 60% Viva Con Aqua, in dem Fall 60% Viva Con Aqua Stiftung. Die ist ja auch nicht black. Und die 22 Investoren sind auch nicht wirklich black. Es gibt einen mit Sammy Alagui, einen tunesischen, glaube ich, Nationalspieler. Ansonsten sind es auch vor allem Deutsche und Schweizer.
Wobei ich da kurz intervenieren will, dass die letztendlich die Gemeinnützigkeit keine Hautfarbe hat.
Die Gemeinnützigkeit
keine Nation.
Die Viva Con Aqua Stiftung ist eingetragen einmal in Hamburg und in Kapstadt.
Genau.
Das heißt, die Organisation, die Mehrheit besitzt, hat auch einen Sitz in Kapstadt und hat einen Sitz in Kapstadt. Bislang, wenn man genau hinguckt, im Board noch keine Schwarze oder People of Color, Person of Color. Also momentan sind es, da warst du ja auch noch bis vor kurzem, momentan sind es 3 weiße Dudes und zwei Männer und eine Frau. Also einfach nur, wir wollen ja kritisch mit uns selber umgehen und ganz genau hingucken, so, ne? Und den Finger da auch in die Wunde legen. Aber genau, es gehen 60% letztendlich der Gewinner an die Viva Con Aqua Stiftung, die das quasi auch zwei Standbeine hat, Deutschland und Kapstadt. Dementsprechend, alles, was bei der Stiftung ankommt, ist schon und bleibt in Kapstadt, wenn man so will. Und gleichzeitig ist es natürlich auch kein Modell wie in Hamburg, wo man wirklich so richtig so Gewinne erzielt, so eine heftige Gewinnerzielungsabsicht dann doch auch hat. In Deutschland und mit dem Wasser und mit Villa Viva Hamburg ist schon so, ey, ja, da soll auch Geld rumkommen und das wollen wir wieder sozusagen in einen sozialen Kreislauf bringen. In Villa Viva Kapstadt ist es natürlich schon auch ein bisschen anders. Es ist ein Backpacker.
34
Zimmer. Viel kleiner. Also es ist eine andere wirtschaftliche Komponente. Es geht nicht in erster Linie um Geld machen an der Stelle. Also geht in Hamburg auch nicht in erster Linie um Geld machen, aber in Hamburg kann man damit Geld machen. Ja. In Kapstadt geht es in erster Linie um diese Plattform, um das, was da passiert, um die Leute, die da zusammenkommen, um die kreative, das Wachsen des Ökosystems in Südafrika generell, auch auf dem afrikanischen Kontinent, wie wir da die Möglichkeit haben, einfach unsere Netzwerke wachsen zu lassen, Viva Con Aqua auch afrikanischer zu machen. Wir sagen manchmal African Gravity, wirklich auch eine internationale Organisation zu werden und nicht nur deutsche Dudes, die Geld nach Afrika schicken, sondern halt wirklich auch vor Ort uns stärker zu verwurzeln und so weiter und so fort. Und das ist der Hauptpurpose von Villa Viva in Kapstadt. Und das ist sozusagen ein bisschen anders nochmal zu betrachten als jetzt ein Social Business in Deutschland.
Wobei auch das, muss man ja sagen, noch ein Entwicklungspotenzial hat, weil es gibt eine Baugenehmigung auf 4 und 6 Stockwerke.
Ja, wobei, das kann man eigentlich, ja, nee, es gibt keine Benauigung, es gibt theoretisch Zoning Rights, aber das ist alles saukompliziert. Also es ist nicht vorgesehen, dass wir da, oder überhaupt nicht absehbar, dass da irgendwas gebaut wird oder so ähnlich. Das ist jetzt erstmal das Backpacker, dieses kleine, suite Backpacker, und das bleibt auch erstmal für eine längere Zeit. Alles andere hat am Anfang mal so geschah, also es schien mal so, als hätte man theoretisch die Möglichkeit, das zu machen, aber boah.
Auch nicht der Plan.
We don't go there.
Okay.
Not really yet. Und genau. Es gibt jetzt eine kleine schöne Nachricht. Achso, darf ich?
Nee. Ja, Skywater darfst du sagen.
Darf ich sagen? Ja, also ja. Es gibt Water from the Sky. Haha.
Der Moritz hat sich richtig dahinter geklemmt. Wir füllen ja kein Wasser ab an Orten, wo Wasserknappheit herrscht. Und Kapstadt hat ja auch mit Day Zero durchaus Wasserstress manchmal. Jetzt hat es richtig viel geregnet im Winter, gut. Das heißt, die Dämme sind voll. Aber deswegen würden wir niemals Wasser abfüllen aus dem Boden und in unsere Flaschen füllen. Aber es gibt in der Nähe von Kapstadt gibt's einen Wasserabfüller, der heißt Aquasky. Und mit denen haben wir jetzt eine Kooperation. Der macht das mit Kondensatoren, holt er die Luftfeuchtigkeit in Ozeannähe aus der Luft und füllt sie in Flaschen. Und jetzt gibt es tatsächlich gestern, glaube ich, die erste Abfüllung von den ersten paar hundert Flaschen von Viva con Aqua Südafrika Skywater, Water from the Sky von Viva con Aqua. Ist auf jeden Fall eine kleine witzige Anekdote. Das gibt es jetzt in der Villa Viva Kapstadt zu trinken.
Auch da vielleicht zur Ergänzung, ne, das war ja schon immer so die Ansage, kein Viva con Aqua jetzt in Uganda zu machen, wo es dann in Plastikflaschen und so weiter ist. In Südafrika sind sie auch in Glasflaschen und so weiter, um eben da nicht, sag ich mal, die Wasserknappheit noch mit Abfüllen von Wasser zu untermauern. Aber ist natürlich ein Gamechanger, Skywater. Ciao.
Ja, ist jetzt mal in einem ganz kleinen Maßstab für die...
Einfach die Möglichkeit. Einfach nur die Tür, die da aufgeht. So.
Ist so, also Moritz hat da durchaus auch die Idee, dem einen oder anderen Hotel oder Gastronomen zu sagen, hey, willst du nicht unser Wasser? Aber das ist natürlich alles anders in Südafrika. Also es gibt nicht Großhändler, es gibt nicht so einen Vertrieb, es gibt kein funktionierendes Recycling-System. Du musst die Flaschen hinbringen und auch wieder abholen und so. Also das ist sozusagen nochmal ein ganz anderes Spiel. Aber also ich würde da noch gar nicht jetzt mal schauen, ja, also was da. Aber es ist jetzt in erster Linie, weil es ist ein bisschen witziges, kleines Merchandise-Artikel, das man in der Villa Viva jetzt halt mitnehmen kann, wenn man mal wandern geht auf den Berg.
Von Kapstadt zurück nach Hamburg, damit wir den Überlänge-Podcast nicht komplett strapazieren. Wir haben die Businessmodelle abgehakt, wir haben das Gasthaus abgehakt, wir haben die große Idee des Place of Togetherness abgehakt, wir haben die Investorinnen abgehakt, wir haben schon durch die Blume gesagt, ab 16. November kann man es buchen.
Man kann schon jetzt buchen, aber ab 16.11.
kann man schlafen.
Kommt man dann auch rein.
Ja, genau so. Also ab 16. November ist es offen, ab jetzt kann man es buchen. Die Wochenenden sind schon ganz gut gebucht.
Ich habe das jetzt gerade gesehen, dass die Wochenenden bis Ende des Jahres ausgebucht sind.
Ciao.
Richtig gut.
Also richtig krass auch.
Ich meine, das ist ja so, hey, nach 7 Jahren, jetzt ist es fertig und alle so, boah, endlich ist es fertig. Und dann irgendwann so.
Jetzt geht die Arbeit erst los.
Oh shit, jetzt geht's erst los. Also es geht jetzt einfach erst los und wenn jetzt halt da keiner kommt, dann war das alles für die Katz. Also es geht jetzt schon auch darum, dass da Leute hinkommen und dass es einfach funktioniert und ich drücke die Daumen, dass das klappt, weil das wäre schade, wenn.
Was ist unter der Woche bisher die Auslastung? Ganz gut.
Ja, unterschiedlich, aber irgendwie geht's auch mal über 50%, manchmal auch noch 30, dies, das, also. Weiß ich auch nicht genau. Ändert sich auch jeden Tag. Ich glaube, es kommen jetzt auch langsam immer wieder so trudeln so Buchungen rein. Wir brauchen natürlich auch Unternehmen, die wirklich die Kontingente, die sie für ihre Kundinnen und so haben, das brauchen, ist auch ein wichtiger Faktor. Das heißt, wirklich, wenn ihr Unternehmen seid, es ist doch einfach nur ein Angebot. Wir sind nicht perfekt. Und so soll die Villa Viva einfach eine soziale Alternative sein zu anderen Hotelkonzepten, zu herkömmlichen Hotelkonzepten, zu Hotelkonzepten, die vielleicht nicht mehrheitlich gemeinnützig sind, sondern die andere Geschäftsmodelle haben, da versuchen wir einfach nur eine soziale Alternative zu sein.
Es war schon fast ein Mic Drop. Gibt's noch etwas, was du loswerden willst, was du denkst, so Leute sollten unbedingt, wenn sie jetzt einen Podcast gehört über die Villa Viva, irgendwie dann eine Stunde 15 durchgerast durch zwei Hirns, die wirklich selten stillstehen. Gibt's irgendwas, was du noch mit auf den Weg geben willst, wo du sagst, ey, diese Seite wurde noch gar nicht beleuchtet? Ich meine, da kommt jede Wand ist quasi angemalt. Das wäre auch komisch, wenn nicht, weil dafür sind wir einfach ein künstlerisch gestaltetes Ding. Es wird Special Rooms geben, wird ein Podcast-Studio mit Hotel Matze geben, whatever. Aber
alle Künstler sind jetzt gerade da, Künstlerinnen, die malen alles. Und genau, die Treppenhäuser werden und so weiter. Wird wahnsinnig bunt, viel Kunst und ganz viel, es wird Spaß machen. Das Sparhaus macht auf jeden Fall Spaß, ja.
Aber gibt's was noch die Perspektive, die noch gar nicht, die du loswerden wollen
würdest, am Ende des Tages, ja, das macht uns Spaß und das hört man, glaube ich, auch und wir haben da Bock drauf und das ist irgendwie so und gleichzeitig am Ende des Tages geht's vor allem dann doch immer auch noch um das, was am Ende dahinter steckt, wo die Kohle dann auch wirklich hinfließt in konkrete Wasserprojekte, in Projekte, wo Leute vorher kein Wasser haben und hinterher ist da ein Brunnen, in Workshops, wo man den Kids erklärt, warum Händewaschen wichtig ist, um nicht krank zu werden, in auch Kampagnen, die insgesamt darauf hinweisen, dass Wasser ein Menschenrecht ist, in Maßnahmen, die Menschen zusammenbringen, in Zeiten von Krieg. Darum geht's. Und deswegen wollen wir doch einfach nur ein positives Signal senden, so gut wie es geht. Und dass das nicht perfekt ist und dass man lieber, was weiß ich, gar keine Häuser mehr bauen sollte, weil jedes Kilo Beton CO2 verbraucht, ist alles richtig. Und gleichzeitig ist es einfach die Frage, was wäre die Alternative? Und wir versuchen einfach nur eine Alternative zu machen, wo wir sagen, hey, guck mal, wir haben dieses Leben jetzt hier und wir versuchen in dem einfach etwas zu machen, nach gut bestem Wissen und Gewissen, was irgendwie auf der richtigen Seite der Waage dieser Welt irgendwie versucht, einen positiven Beitrag zu leisten, einen nachhaltigen und sozialen Beitrag zu leisten. Und das ist alles und das ist nicht perfekt. Und das kann man, und da sind wir auch offen für Feedback und Kritik. Und da kann man auch ein Haar in der Suppe suchen und wir freuen uns über jede kritische Frage und wir versuchen, die zu beantworten. Aber am Ende des Tages ist es einfach nur der Versuch, etwas zu machen, um irgendwie ja, Positivität in diese Welt zu bringen. Und ich glaube, das ist notwendig in Zeiten von Krieg in Europa und Krieg auf der Welt, weil ich habe 3 Kinder und du hast auch 2. Und es ist einfach nicht on, in den dritten Weltkrieg zu gehen oder Menschen sterben zu lassen und so einen Scheiß. Und deswegen machen wir etwas, was Leute zusammenbringen soll, Freude bereiten soll und ein bisschen Wasser in die Welt bringt. That's it.
Und mit dieser Frage würden wir euch dann verabschieden. Villa Viva ist nur eine soziale Alternative von uns. Schaut es euch selber an, bildet eure eigene Meinung. Oh Gott, schlimm. Fuck, dass ich das sag. Sorry, schäme ich mich selber.
Warum?
Werbung wirkt, weil es eine Kampagne von 4 Buchstaben Zeitung ist, die ich nicht mag. Also mit dieser Frage lassen wir euch gehen. Was wäre die Alternative? Denkt mal selber drüber nach, gebt uns Feedback. Vielen Dank, Benjamin Rainer Adrian, fürs Gespräch.
Michael Matthias Friedemann, vielen Dank. Water is life.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.